dafür sagen, dass das bis hierher einigermaßen angenommen wurde. Ich habe jedenfalls den Eindruck, wenn es nicht so ist, könnte es ja zu Ernest sagen, wenn ich wieder weg bin, dann kriege ich es nicht mit. Es gab aber auch schon allerlei Echo beim Bruder und auch bei mir direkt und vielleicht ist das auch mal gut, also mal was anderes. Dafür stehe ich auch ein bisschen. kann sein, dass nächstes Jahr wieder alles wie gewohnt ist. Dieses Jahr bleiben wir noch ein bisschen dabei, uns der Passion so zu nähern. Und wenn es euren Glauben an Jesus stärkt, wenn es euren Glauben weckt, wenn es euren Glauben neu entzündet, dann ist das schon recht so. Erinnert ihr euch an den ersten Abend, als wir durch das Passionsgeschehen so einmal hindurch sind und im großen Zusammenhang gehört haben, was da passiert ist? Wie wir sogar sehr, sehr früh angefangen sind, nämlich irgendwo bei Jesaja, dem Propheten, wie Propheten angekündigt haben, Gottes Sohn wird leiden, lange bevor Jesus geboren wurde. Und wie es konkret beginnt, dieses Leiden mit der Verhaftung von Jesus im Garten Gethsemane. Wir haben gehört davon, wie er sich gefangen gibt, sich selber gefangen gibt. Und wie er dann vor den Hohen Rat gestellt wird, was wir gerade nochmal im Detail gehört haben. Und wie die Geißelung und schließlich die Kreuzigung dann zum Tod führen. Und ganz zart musste ich die Auferstehung andeuten, weil sonst halte ich es nicht aus. Bei der Szene vom Hohen Rat, da möchte ich heute nochmal nachhaken. Und darum wollte ich, dass wir es nochmal so hören. Es kommt auch nochmal vor, diese Osterzeit. Eigentlich kann man sich ja auch nicht satt dran hören und ist jedes Mal wieder so ergriffen. Geht es euch auch so? Ich saß da und war wieder richtig ergriffen davon, was da passiert. Es lässt mich nicht kalt. Ich möchte mit euch diese Szene noch einmal sehen. Ich möchte sie ergänzen durch das, wie es im Film gezeigt wird. In dem Film Die Passion Christi. Da hat der Filmemacher aus den Evangelien eine Darstellung gebastelt, die sehr dicht an der Matthäus-Erzählung dran ist, hat noch das ein oder andere aus dem anderen Evangelium dazugenommen. So erleben wir noch einmal mit, wie ich finde sehr eindrücklich, wie Jesus verurteilt, verspottet und geschlagen wird, wie falsche Zeugen dumme Aussagen machen und wie Jesus auf die eine entscheidende Frage, die über Tod und Leben entscheidet, antwortet, ja, ich bin der Messias und sich damit selber verurteilt. Und wir erleben, wie Petrus, einer der wichtigsten Jünger, aus sicherer Entfernung zuschaut, was da passiert. Petrus, das letzte Bild. Petrus ist entsetzt. Der Hohepriester ist siegessicher. Die Menschenmenge hat ihre Sensation, ihre Unterhaltung, ihren Skandal. Was wäre, wenn das anders gelaufen wäre? Die Frage habe ich bereits Montag und Dienstag in ähnlicher, bisschen anderer Form gestellt, aber ich bin ermutigt worden, heute nochmal so ähnlich zu fragen. Erst gestern hat mich noch jemand von Ihnen angesprochen, von denen, die zur Passionsandacht hier waren und gesagt, das ist ganz wichtig für mich, dass es immer wieder für mich klar wird, dass es so kommen musste. Weil das den Glauben stärkt. Die eleganteren Möglichkeiten, die einfacheren Wege, die weniger schmerzhaften Varianten greifen nicht. Die Vergebung der Sünden musste so laufen und das festigt meinen Glauben, wenn ich mir das klar mache, dass es so sein musste. Und dennoch ist ein Buch geschrieben worden. Es gibt ein Buch, das beschäftigt sich nur mit geschichtlichen Ereignissen. Und wenn sie nicht eingetroffen wären, also damit, wie es gekommen wäre, wenn sie nicht eingetroffen wären. Der Autor fragt also laufend genau diese Frage. Was wäre, wenn? Und da zählt er auf, welche großen Ereignisse die Welt verändert haben und spinnt die Möglichkeit durch, wie die Welt aussehe, wenn sie nicht stattgefunden hätten. Beispiel, eines der furchtbarsten Beispiele aus diesem Buch, schrecklich, der Zweite Weltkrieg. Was wäre also, wenn die Deutschen den Zweiten Weltkrieg gewonnen hätten? So eine Frage, ja? Und fast noch schrecklicher ist der Gedanke, wenn es so gewesen wäre. Wenn in irgendeinem völlig unsinnigen Endsieg alle Menschen oder mindestens ein großer Teil davon in einem gigantischen Unrechtsstaat leben würden und Nazis wären. Was für ein Albtraum, oder? Und so fragt dieses Buch, ja, und entspinnt so Geschichten. Ich finde das irgendwie spannend, ja. Und freue mich dann, dass es manchmal in der Geschichte doch so gekommen ist, wie es gab. Was, wenn Kennedy nicht ermordet worden wäre? Hätte es keinen Vietnamkrieg gegeben, manchen Skandal nicht gegeben? Was, wenn Fukushima nicht passiert wäre? In Japan dieses mit dem Atomwerk durch diese Welle und diese, ne? Dann haben findige Leute in Deutschland gefragt, hätten die Grünen dann eben solchen Wahlerfolg gehabt? Ist ja für den Schwaben nicht so ganz unwichtig, ne? Ja. Viel wichtiger, was wäre, wenn Jesus nicht ans Kreuz, sondern dem Urteil entgangen wäre? Wenn diese Priester also, die da vor dem Hohen Rat erscheinen, möglicherweise Nikodemus, Josef von Arimathea, wer immer das war, die anderen überzeugt hätten. Wenn die also so gute Argumente auffahren, dass die anderen schließlich sagen, Mensch, der ist vielleicht doch der Messias. Und dann von ihrer Gotteslästerungsklage ablassen und so, und am Schluss sagt der Hohe Rat, na gut, wir lassen ihn doch laufen. Oder wenn die Jünger nicht nur entsetzt und betroffen aus der Entfernung zuschauen, oder Einzelne, nicht? Der eine war Judas, weiß man jetzt in Wirklichkeit gar nicht so genau, aber Petrus, der ist überliefert. Petrus hatte vollmundig am Abend vorher angekündigt, Jesus, ich gehe mit dir überall hin, ich bleib bei dir. Hat dann nicht ganz so gut geklappt, aber es hätte ja klappen können, wenn er jetzt wirklich eingegriffen hätte. Und hätte einen Tumult ausgelöst und Jesus dann befreit. Oder wenn Jesus selber tatsächlich nochmal die himmlische, göttliche Macht aufbietet, die in ihm wohnt, durch die er geheilt hat, durch die er gewirkt hat, durch die er Wunder getan hat. Die ganze Macht, die in ihm ist, und wenn er mit den Wolken des Himmels da kommt und zeigt, was Sache ist, nämlich er, der Sohn Gottes, wenn Gott sozusagen selber diese ganze Szene auflöst, weil er sagt, seid ihr eigentlich verrückt? Seid ihr eigentlich verrückt? Ihr wartet seit Hunderten von Jahren darauf, dass ich zu euch komme als Mensch, und dann passiert es, im Sohn komme ich zu euch und das Einzige, was euch dazu einfällt, ist, mich zu verurteilen und ans Kreuz zu nageln. Glanzleistung menschlichen Wahnsinns. Was wäre, wenn Gott selber die Szene beendet hätte, weil er sagt, nee, also Freunde, das machen wir hier nicht sowas. Es ist seltsam, es ist geheimnisvoll, wenn wir in der Bibel weiterlesen, was nach der Passion und der Auferstehung geschah. Niemand stellt diese Frage. Einmal begibt sich Paulus aus anderem Anlass andeutungsweise auf diese Ebene, aber er will uns klar machen, dass wir die Allerelendsten wären, wenn es anders gelaufen wäre, weil es dann keine Auferstehung gegeben hätte. Ja? Paulus stellt ganz schnell klar, kein Kreuz, demzufolge keine Auferstehung, und dann ist alles vergeblich. Alles vergeblich. Vor allem der Glaube, er sagt, vergeblich, leer und hohl. Ansonsten keine Rede von einem bedauerlichen Zwischenfall, der sich Verurteilung oder Passion oder Kreuzigung nennt. Es ist ein bewusster Gang von Jesus ans Kreuz. Bewusst in den Tod, wie wir die letzten beiden Abende schon festgestellt haben. Beladen mit der Last der Sünde auf seinen Schultern, die Jesus für seine Freunde trägt, gibt er sein Leben, genau wie er es angekündigt hat. Niemand nimmt mir mein Leben, ich gebe es freiwillig, ich habe die Macht und die Freiheit, es zu geben und zu nehmen. Das ist der Auftrag, den mir mein Vater gegeben hat. Wenn Jesus nicht sein Leben gegeben hätte und den Auftrag nicht erfüllt hätte, dann blieb es dabei, dann würde nicht er vor dem Hohen Rat stehen, sondern wir. Vor einem ungemein höheren Rat als diesem letztlich doch sehr weltlichen, nicht? Nämlich vor Gott selber, und dass wir uns selber verantworten müssen. Und wir könnten nicht antworten auf 1000 nicht eins, weil wir auf die Sünde keine saubere Antwort haben. Oder wie ich gestern gesagt habe, wir wissen nicht, wie das Sofa kaputt gegangen ist, aber wir sehen, dass es kaputt ist. Und dann müssten wir selber in die Geißelung und selber ans Kreuz. Dann wäre kein Stellvertreter da, der die Dinge mit Gott in Ordnung bringt. Wer sich vor Gott ohne Jesus verantworten muss und vor Gott verantworten, werden wir uns alle müssen. Den beneide ich nicht. Wenn Gott seinen Sohn nicht gegeben hätte, wären wir des Todes. Und trotzdem kann ich die verstehen, die so fragen. Ja? Hätte Gott nicht eingreifen können, so wie wir uns das vielleicht wünschen? Ich kann das nicht gut sehen, wenn Jesus so geschlagen wird, auch wenn so ein Schauspieler ist, nicht? Der geht nachher in seine Garderobe und putzt sich das ab und duscht sich schön und trinkt mit seinen Kollegen Bierchen, wenn er Bier trinkt. In Wirklichkeit war das ja anders. Und trotzdem kann ich es nicht gut sehen. Und ich kann es auch nicht gut hören, von dem her. Ich mag es immer wieder hören, aber nicht nur im Angesicht der Passion Christi fällt diese Frage mir selber auch immer wieder zu. Auch im Angesicht des Lebens. Wie lässt Gott diese Dinge zu? Eine der großen Fragen, auch im Unterricht, in der Schule. Wenn Jesus da wie ein Lamm zur Schlachtbank geht, wie wir schon gehört haben, hätte dann nicht wenigstens Gott eingreifen können? Mit all seiner Macht, das wäre doch prima. Dann hätten doch alle sehen können, dass Jesus der Messias ist. Und wenn er manches Wunder heute noch tun würde. Wilhelm Busch sagte mal vom Himmel aus, da müsste er mit einem feurigen Wagen durch das Land fahren, damit alle sehen, wie mächtig er ist. Und das wäre doch eine gute Gelegenheit gewesen. Der Hohepriester, vielleicht habt ihr es gemerkt, der schaut sich ja auch direkt nach oben um, als Jesus den Menschensohn aus Daniel 7 auf sich bezieht. Der Messias kommt mit den Wolken des Himmels. Da schaut er, warum tut Gott das nicht, sondern gibt seinen Sohn auf diese Art. Mich erinnert das an eine Szene aus der Zeit, als mein kleiner Sohn laufen gelernt hat. Jetzt sitzt er ja hier und ist schon ein großer Sohn, aber damals war er noch klein. Meine Frau kommt mit ihm von einem Spaziergang nach Hause und ist noch ganz aufgelöst. Da an der Hauptstraße, da liefen wir nebeneinander, ich hatte ihn an der Hand. Und ganz plötzlich läuft er los und nur ein paar Schritte voraus, unvermittelt und unerwartet. Und er läuft genau auf die Hauptstraße zu, die nur 2 Meter entfernt ist. Und ich habe laut geschrien. Und er stoppte. Aber was, wenn er nicht gestoppt hätte? Was, wenn ein Auto unseren Chris erfasst hätte? Unvorstellbar. Viele Väter denken vielleicht das Gleiche, was ich dachte, als meine Frau mir das erzählt hat. Lieber wäre ich selber vors Auto gelaufen. Lieber mich. Denn meinen Sohn, den gebe ich nicht. Den brauche ich noch. Den will ich behalten. Nein, ich würde meinen Sohn nicht geben. Aber Gott gibt seinen. Unvorstellbar. So ist das bei der Verhaftung, in der Verhandlung vor dem Hohen Rat, bei der Geißelung, auf dem Kreuzweg und bei der Hinrichtung. Vater und Sohn sind nicht zu trennen. Der Sohn, der den Auftrag erfüllt, ist der, der den Auftrag des Vaters erfüllt. Und der Vater lässt den Sohn gewähren und den Auftrag erfüllen. Der Sohn und der Vater sind eins in ihrer Liebe, in ihrer Einheit, in ihrer Verbundenheit. So groß ist ihre Liebe zu den Menschen. Ich habe dann gedacht, ja, ich liebe die Menschen auch sehr. Ja? Ich liebe meine Gemeinde, ich finde die toll und ich finde euch auch toll. Also ich habe euch auch lieb. Ja? Aber liebe ich diese Menschen so sehr, dass ich meinen Sohn für sie opfern würde? Könnte ich ihn so leiden sehen, wie Jesus leidet? Und dann muss ich sagen, nee, so eine Liebe habe ich nicht. Eine solche Liebe ist für mich nicht vorstellbar. Aber für Gott. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen und einzigen Sohn gab. Gott hat sie, diese Liebe. Der gibt seinen Sohn, der weiß, es gibt nur einen ohne Sünde und der kann dieses Opfer bringen, Jesus. Gott muss eine Liebe sein, die ich kaum ahnen kann. Denn er, der Vater, sieht ja die ganze Zeit, was sie mit seinem Sohn machen. Er sieht, wie der in eine ziemlich dunkle Welt kommt und wie sie ihn ablehnen. Er sieht, wie er lehrt und mit den Menschen lebt und sie liebt und wie sie ihn abweisen, betrügen. Er sieht, wie sie ihn schlagen und anspucken und wie sie ihn mit einer Dornenkrone krönen. Und er sieht, wie Jesus seine Arme ausbreitet und durchbohrt wird und die ganze Welt umgreift und sich festnageln lässt. Das ist es, was Gott bereit ist, mit sich im Sohn geschehen zu lassen. Und all das wegen der Sünde, die wir in uns tragen, die wir tun. Jesus stirbt für uns. Paulus sagt, sehr selten ist es, dass ein Mensch für einen anderen stirbt. Und wenn, dann vielleicht für einen richtig guten. Ja? So mit, ja, der, ja? Oder ein Vater für seinen Sohn. Vielleicht, vielleicht. Und selbst da muss man abwarten, oder? Das ist ja schnell gesagt. Ich würde ja auch für meinen Sohn vors Auto laufen. Aber das ist ja auch Theorie, nicht? Also lebendige Praxis ist ja mal was anderes. Als ich mit meinem Sohn, dem gleichen, weiß nicht, ob du das noch weißt, vor vielen Jahren aus dem Haus trete, aus unserem alten Gemeinschaftshaus. Ja, da laufen wir so um die Ecke. Ich habe ihn so an der Hand, war schon ein bisschen größer, vielleicht 5 oder so. Und da kommt so ein Rehpinscher angelaufen. Ja, also so ein selbstgestricktes Hündchen. Und war ungeheuer aggressiv. Die können ja so richtig, also ich weiß nicht, ja, furchtbar, kläfft da rum und knabbert da an meinem Sohn rum. Also ich habe schon immer großen Respekt vor Hunden gehabt, um nicht zu sagen, wenn einer von weitem kommt, habe ich die Hosen voll. Aber in diesem Moment bin ich über mich hinausgewachsen. Mein Sohn versteckte sich so hinter mir und ich war diesmal ungeheuer mutig. Mit dem Fuß habe ich den kleinen Kläffer so auf Distanz gehalten, bis Herrchen ihn wieder anleinte. Und ich kam mir von da an sehr stark im Umgang mit Hunden vor. Ich habe gedacht, ach. Kurze Zeit später war ich zu Besuch in einer früheren Heimatstadt von mir und habe einen älteren Mann besucht. Ah, wir waren verabredet zum Gespräch. Und da gehen wir spazieren über so eine Wiese. Und da kommt von Ferne so eine Mischung aus Kuh und Wolf auf uns zugelaufen. Natürlich ohne Leine und Herrchen ruft schon aus 2 Kilometer Entfernung, der tut nichts. Dennoch, mein Hundeerlebnis war nur einige Wochen her, habe ich diesen alten Mann bei den Schultern genommen. Ich muss das hier jetzt bekennen und ich habe ihn nach vorne geschoben und mich hinter ihm versteckt. Okay, das Kalb mit den Reißzähnen wollte mich auffressen. Herrchen hat dann auch dieses Rindviech irgendwann da wieder von uns entfernt und ich habe mich da auch 100-mal entschuldigt. Das war Bruder Lasaczewski. Ernst kennt dich, ne? Heinz, genau. Und ich habe wirklich oft zu ihm gesagt, ich weiß gar nicht wieso, aber ich konnte, der Hund war einfach so unglaublich groß. Und ich war innerlich nachher schon ein bisschen zerrissen. Also man kann das nur sehr humorig erzählen und ja, wir haben auch herzlich drüber gelacht nachher. Aber trotzdem, ja, so innen drin habe ich schon gedacht, bin ich jetzt dieser Sache eigentlich gewachsen? Also das war ja jetzt okay, nicht wirklich lebensgefährlich. Nicht wirklich. Und so ist es mit Theorie und Praxis, ja. So ein kleiner Kläffer, den man mal mit dem Fuß ein bisschen zur Seite schieben kann, ist was anderes. Ich weiß nicht, ob ich todesmutig für Jesus aufgestanden wäre. Ich weiß nicht, ob ich nicht auch wie Petrus da an der Säule gelegt hätte und gesagt hätte, mein Gott, was läuft hier eigentlich ab? Und irgendjemand anders nach vorne geschoben hätte. Und 5 Minuten später, als die Petrus dann fragen, Momentchen, warst du nicht auch dabei, mach das ja auch. Ich weiß nicht, wie stabil und wie gut mein Glaube wirklich ist. Solange alles glatt läuft, okay, aber wenn es hart wird. Was bin ich froh, dass Jesus, wenn es um den Glauben geht, gar nicht so sehr danach fragt, ob der gut ist oder schlecht, ob der groß ist oder klein. Weil Jesus für Sünder inklusive stirbt. Nicht theoretisch, sondern ganz, ganz praktisch. Gott zeigt seine Liebe zu uns darin, dass Jesus für uns stirbt, als wir noch Sünder sind. Frage, was wäre wenn, ist deshalb unmöglich, weil Gottes Liebe zu uns nicht theoretisch ist. Nicht theoretisch, sondern praktisch. Gott verzieht sich nicht. Er versteckt sich nicht, wenn der Gegner eine Nummer größer ist. Wenn Jesus nicht durch diese Verhaftung, diese Verhandlung und diese Kreuzigung geht, dann gibt es keine Vergebung. Dann gibt es keine Auferstehung. Dann gibt es keine Ewigkeit für uns. Keine Erlösung, keinen Himmel, keine Hoffnung, keinen sinnvollen Glauben, keine Einheit zwischen Gott und Sohn, keine Verbindung zwischen Gott und uns, keinen Glauben, ob klein oder groß, wie auch immer. Und darum, gut, dass so gewesen ist. Bei all der Qual, die man fast schon beim Zugucken mitmacht, gut, dass es so gewesen ist. Und dass wir dadurch all das in Anspruch nehmen dürfen und all das Realität ist. Es steht dir offen. Es steht dir offen. In Jesus, durch seine Passion. Lass uns beten. Und wieder, Jesus, loben wir deinen Namen, der über alle Namen ist. Der du nicht theoretisch bist, sondern praktisch. Der du uns zu Tode liebst, aber auch in Herrlichkeit auferstehst. Jesus, du hast uns den Weg frei gemacht. Du bist nicht theoretisch gestorben, sondern du hast uns wirklich praktisch hingelegt zum Vater. Wir danken dir, dass du mit ihm eins bist. Und dass wir entdecken dürfen, was Liebe ist. Und so viel mehr in deiner Passion. Jesus, segne diese Zeit bis Ostern, dass wir das jeden Tag neu aufnehmen in uns, verstehen und damit leben. Amen.